Herzlich willkommen beim Pressestunden-Podcast. Mein Name ist Claudia Dannhauser und gemeinsam mit Andreas Koller, dem stellvertretenden Chefredakteur der Salzburger Nachrichten, hatte ich heute die Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl, zu Gast. Meine erste Frage an die AK-Präsidentin war: Frau Präsidentin, Lockdowns sind wir ja mittlerweile leider gewohnt, in diesen sind wir aber irgendwie hineingeschlittert. Einige Landeshauptleute wollten die Dramatik der Situation lange nicht wahrhaben und auch in der Regierung war man sich uneins. Warum ist man nach fast zwei Jahren Pandemie nicht professioneller geworden?
Das ist eine gute Frage. Diese Frage haben wir uns auch des Öfteren schon gestellt. Und wir haben uns auch gewundert über all die Versäumnisse in den letzten Monaten. Wir haben im Sommer erlebt, dass die Bundesregierung sozusagen nach außen kommuniziert hat, wir haben die Pandemie im Griff, es geht uns besser, obwohl Wissenschaftler, Virologen uns das Gegenteil gesagt haben, nämlich Achtung, aufpassen, es kommt der Winter, es kommt die kalte Jahreszeit und die Zahlen werden wieder hinaufgehen.
Aber die Sozialpartner sind doch von Anfang an eigentlich eingebunden und mit am Tisch und werden ja auch immer informiert. Hätten Sie da nicht auch früher warnen können oder mehr Gewicht so quasi in Warnungen legen können?
Ich glaube, als Sozialpartner bei diesen Terminen, wo wir dabei waren, haben wir immer unsere Bedenken geäußert. Keine Frage, wir haben Bedenken geäußert, wenn es um Bildung geht. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass gerade ich seit voriges Jahr im Sommer schon, nämlich im Sommer 2020 zum Beispiel, bei Bildung immer aufmerksam gemacht habe, Schule auf, Schule zu, geht nicht. Wir haben als Sozialpartner gemeinsam in ÖGB immer gesagt, schauen wir uns das an, dass man Anreize schafft, damit Menschen impfen gehen. Wir haben aufmerksam gemacht, dass es sehr schlecht ist, wenn man Verordnungen versucht, nach außen zu kommunizieren, wenn es um Testungen geht und man weiß, dass die Testinfrastruktur gar nicht vorhanden ist. Also ich glaube, ich habe da ein sehr gutes Gewissen. Wir haben bei all diesen Terminen immer unsere Bedenken geäußert.
Ist es vielleicht so, dass die Regierung nicht auf Sie gehört hat? Also meine Frage wäre, ich meine, wie Sie richtig sagen, die Sozialpartner haben sich auch öffentlich geäußert, darunter auch die Arbeiterkammer. Haben Sie das Gefühl, dass die Regierung Ihre Ratschläge ernst genommen hat? Oder hätten Sie sich da gewünscht, mehr Gehör zu finden?
Wir hätten es auf jeden Fall gewünscht, mehr Gehör zu finden. Wir haben viele Themen angesprochen, ob es die Armut im Land ist, ob es Arbeitslosigkeit ist, alle Themen, gemeinsam als Sozialpartner. Und vielleicht auch hier gleich angemerkt, wir haben erst bei der letzten Sitzung gemeinsam mit dem Herrn Bundeskanzler und einigen Vertretern der Bundesregierung auch angemerkt, wir brauchen dringend Anreize, damit die Menschen impfen gehen. Das war uns wichtig. Und es gab auch einen Vorschlag. Es gab den Vorschlag, dass wir sagen, jeder kennt den Corona-Tausender mittlerweile, schauen wir halt, es könnten auch 500 Euro sein. Aber machen wir es so, dass die Leute halt 500 Euro bekommen, ab dem dritten Stich, wenn der dritte Stich da ist, dann machen wir das. Das sind Anreize, wo man sagt, da hoffen wir, dass die Leute doch eher diesen Weg gehen, aber auch dieser Weg. Das heißt, einen Tag später war die Welt ganz anders.
Weil Sie den Bundeskanzler erwähnt haben, haben Sie den Eindruck, dass jetzt unter dem neuen Bundeskanzler sich was geändert hat, beispielsweise auch was das Gehör finden? Also finden Sie jetzt mehr Gehör beim neuen Bundeskanzler oder hat sich da überhaupt nichts geändert?
Ich muss ehrlich sagen, es ist die Zeit einfach zu kurz, um das jetzt schon zu sagen, was schon ist. Wir sind jetzt eingebunden worden. Das hat auch ein bisschen gedauert natürlich, aber jetzt sind wir da. Was heißt aber nicht, dass wir immer gehört werden.
Jetzt lauert ja praktisch schon die nächste Gefahr mit der nächsten Virusmutation. Und wir leben natürlich in einer Ausnahmesituation. Es sagt keiner, dass das alles einfach ist, wie man da reagieren muss. Aber man hat den Eindruck, oft sind immer nur Lockdowns das einzige Mittel, das dann wirklich hilft, um die Notbremse zu ziehen. Aber wie lange können wir uns das noch leisten? Also Wirtschaftsforscher haben ja jetzt wieder berechnet, das kostet 1,2 Milliarden jede Woche. Mhm. Und alle Maßnahmen, die man bisher jetzt gesehen hat, was jetzt also mehr Impfungen oder sonst was betrifft, fruchten ja nicht. Also Wann muss man denn jetzt einmal sagen, so bis hierhin und nicht weiter?
Sie haben es eben angesprochen, also auch wir sagen, es ist auf jeden Fall 1 Milliarde pro Woche. Das heißt, wir haben jetzt 3 Wochen Lockdown. Das bedeutet, es sind 3 Milliarden, muss man rechnen, dass es hier wieder kostet der Wirtschaft, also uns gemeinsam sozusagen. Und jetzt sage ich es noch einmal, da wären doch Anreize und die Anreize sind auch jetzt schon zu spät in Wirklichkeit, sondern wir hätten im Sommer damit beginnen sollen, nämlich die Bundesregierung damit beginnen sollen. In erster Linie, wie erreichen wir jene Menschen, die Ängste haben, die unschlüssig sind, und ich bin davon überzeugt, es sind ganz, ganz viele, die wir erreichen hätten können, wenn wir anders als Bundesregierung hier anders genau auf die zugegangen wären. Das ist gar nicht passiert, wenn Sie mich fragen, überhaupt nicht, sondern man hat so getan, als wenn es im Sommer ist, die Welt wieder in Ordnung, und dann stehen wir im Herbst wieder da und wundern sich, dass die Situation so ist.
Aber die meisten Vorschläge, die Sie machen, also Sie, quasi die Arbeiterkammer und auch Sie als Präsidentin der Arbeiterkammer, kosten halt wahnsinnig viel Geld. Nicht? Ein Corona-Tausender kostet Geld, oder auch die Erhöhung des Arbeitslosengeldes, das ist ja eine stehende Forderung der Arbeiterkammer und des ÖGB, kostet Geld. Ich meine, und nur Dinge zu verlangen, die Geld kostet, mit Verlaub, ist halt nicht sehr fantasievoll.
Wir haben es aber gerade besprochen, ganz ehrlich, die Lockdowns kosten weitaus mehr, als wenn man einmal so eine
Aktion... Das eine schließt ja das andere nicht aus. Die Lockdowns sind
ja... Die Frage ist, hätten wir rechtzeitig geschafft, dass die Impfquote in unserem Land weitaus höher wäre wie in anderen Ländern, in Portugal zum Beispiel, indem wir hier wirklich auf die Menschen zugegangen wären als Bundesregierung, hier tatsächlich Anreize geschafft haben. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht sehr hilfreich, wenn wir Politiker im Parlament sitzen haben, die genau den anderen Weg gehen und hier dafür sorgen, dass noch mehr Menschen verunsichert sind. Das hilft uns absolut nicht. Das ist in anderen Ländern in der Art und Weise nicht passiert. Auch da, glaube ich, hätte die Bundesregierung mehr eingreifen müssen.
Aber Sie setzen voll auf positive Anreize, also auf diesen Corona-Tausender. Es gäbe ja auch noch andere Maßnahmen. Es gäbe Strafen, es gäbe die Möglichkeit, das hat zum Beispiel Deutschland lange Zeit jetzt versucht, zum Beispiel durch das Tests etwas kosten, die Menschen mehr zum Impfen zu bringen. Sowas schließen Sie aus, dass das parallel passieren sollte?
Aber alles, was Sie jetzt aufzählen, ist eigentlich, dass man sozusagen hier Strafen verhängt. Und mir ist es lieber, wir schaffen rechtzeitig oder hätten rechtzeitig reagieren müssen und hier tatsächlich Anreize schaffen. Und das muss jetzt nicht der Corona-Tausender sein. Es gibt genauso, dass man so Gutscheine, die man bekommt, die man dann wieder im Handel umsetzen kann. Würde der Wirtschaft helfen natürlich, den Betrieben helfen. Also es gibt sicher viele Möglichkeiten, über die wir heute diskutieren können. Ich bin halt diejenige, die sagt, mir wäre lieber, wir gehen auf jene zu, die unschlüssig sind. Wir schauen, wie können wir sie überzeugen. Das kann auch durch eine gute Kampagne sein, wo man klar und deutlich herzeigt, was bedeutet es, geimpft zu sein. Und man kriegt trotzdem Corona, dann weiß man, in vielen Fällen ist es eine harmlose Sache, also nicht wirklich so, dass man auf der Intensivstation landet, als dass man jetzt hergeht und sagt, wir dann Strafen verhängen.
Eine Frage zu einem Nebenthema, aber irgendwie hängt da immer alles zusammen. Nämlich die Energiepreise steigen ja momentan sehr stark. Und Sie haben erst vor einiger Zeit gefordert, dass die mehrheitlich in öffentlichem Eigentum stehenden Energieversorger, also sozusagen, dass die öffentliche Hand Einfluss nehmen sollte auf ihr Eigentum, sprich auf die Energieversorger. Das ist ja offenbar nicht passiert. Also gerade in den östlichen Bundesländern sind die Preise jetzt wieder ganz hinaufgeschnalzt. Und da ist ja nicht immer nur die böse türkis-grüne Bundesregierung schuld, nicht? Weil man, Wien Energie ist ja nicht gerade ein türkiser oder schwarzer Vorzeigebetrieb. Hätte da Wien mehr machen sollen?
Ich glaube, es geht generell darum, dass wir uns die Teuerung anschauen und dass wir zumindest, und da haben wir von vielen Energieunternehmen schon die Zusage, dass es nicht dazu kommt in Zeiten wie diesen, hohe Arbeitslosigkeit, viele, die lange in Kurzarbeit sind und hier Einkommensverluste hinnehmen mussten, dass man hier zumindest die Zusage hat, dass es zu keiner Abschaltung der Energie kommt. Und Energie ist ja nicht etwas, das man sich einfach aussucht, weil es nett ist, ob man heute, weiß ich nicht, den Tafelspitz isst oder die Knackwurst, sondern Energie ist ja etwas, was lebensnotwendig ist. Klar. Und lebensnotwendige Dinge muss einfach die Politik darauf hinschauen, dass sie auch für jeden zugänglich ist und in Wirklichkeit auch für jeden leistbar ist.
Ja, aber passiert das in ausreichendem Ausmaß? Weil das nicht abgeschaltet wird, ist natürlich sehr wichtig, aber teurer wird es ja trotzdem. Nicht? Also die Preisgestaltung, da gibt es offenbar keine Versuche, da irgendwie dämpfend einzuwirken seitens der Politik.
Wir werden da nicht locker lassen, Sie haben schon recht, wir werden nicht locker lassen, weiterhin darauf hinschauen. Und ich sage das wirklich sehr bewusst, weil wir ja über den Sommer uns mit dem Thema Armut auseinandergesetzt haben. Und wir haben jetzt heute ja schon oft das angesprochen, eine Gesundheitskrise, die dann eigentlich eine Wirtschaftskrise und eine Arbeitsmarktkrise verursacht hat. Und wir warnen davor und deswegen auch hier der Appell an die Politik in jedem Bundesland, auch an die Bundesregierung, hier dafür zu sorgen, dass Armut in unserem Land nicht noch mehr wächst. Wir haben wirklich viel zu viel Armut in einem Land, das in Wirklichkeit noch immer eines der reichsten in Europa ist. Und da müssen wir hinschauen.
Es hat man als Reaktion auf den jetzigen Lockdown die Maßnahmen, die man schon kennt, eigentlich fortgeschrieben, also Kurzarbeit und andere Dinge, also Hilfe für Betriebe. Aber es kommt jetzt dieser Lockdown vor allem zu einer Unzeit, insofern als der Wintertourismus begonnen hat und dass sehr viele Saisonarbeitskräfte jetzt praktisch auch wieder vor dem Nicht stehen. Reicht Ihnen das, was da jetzt angeboten wurde? Da gibt es irgendwie für 65% des Bruttolohns für neu angestellte Fachkräfte, die vom AMS übernommen werden. Das ist so eine Reaktion für Saisonarbeitskräfte. Ist das genug oder braucht man da irgendwann einmal mehr oder andere Dinge?
Ich glaube, wir brauchen, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, viele Dinge. Wir müssen erstens, wir begrüßen, dass der Herr Bundesminister Kocher jetzt sozusagen die Arbeitsmarktreform in Angriff genommen hat. Wir gehen davon aus, das hat uns auch zugesagt, dass wir tatsächlich hier auch in Verhandlungen kommen, was es alles insgesamt braucht. Und da möchte ich schon anmerken, was ganz wichtig ist, was es dringend braucht, ist, dass wir aufs AMS schauen. Wir reden immer, wir alle in der Pandemie, in dieser nicht sehr angenehmen Zeit am Limit ist, aber auch dort sind die Beschäftigten am Limit. Und wenn wir wissen, dass auf einen Berater 250 Personen kommen, die er beraten soll, dann ist das enorm. Und wir haben wirklich den Appell, ich habe das öfter schon gesagt, dass man wirklich schaut, dass der Personalabbau, der ja geplant ist ab 2023, dass der bitte gestoppt wird und zwar heute, sofort. Und dass wir dort mehr Personen brauchen, um besser vermitteln zu können, um Qualifizierung anbieten zu können. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel zu tun. Es wurde schon kurz angesprochen, wir bleiben dabei, wir brauchen ein Arbeitslosengeld mit 70%. Und wir brauchen natürlich Alternativen, wie wir wieder Menschen in Beschäftigung bekommen. Aber da geht es auch darum, wir müssen auch Beschäftigung schaffen. Das heißt, es geht darum, wo können wir Arbeitsplätze schaffen? Und das sollten wir bald angehen.
Jetzt hat sich die Arbeitswelt ja prinzipiell sehr verändert. Ein Bereich, wo es große Veränderungen gibt, ist zum Beispiel der Handel. Mhm. Vieles wird auf Online-Handel verlagert. Da muss man nicht unbedingt in Österreich sitzen. Das kann dann weltweit praktisch abgewickelt werden. Jetzt gibt es zumindest die Idee, dass man sagt, wenn der Lockdown noch vor Weihnachten vorbei ist, dass man das, was man jetzt nicht an Geschäft machen hat können, dass man den letzten Adventssonntag aufsperrt. Ist das etwas, was wirklich nur... Also ist das prinzipiell Ihrer Meinung nach eine gute Idee und ist das wirklich nur etwas, was man an einem Sonntag machen sollte oder ist das nicht auch etwas, was den Handel prinzipiell retten könnte und das Abwandern in den Online-Handel verhindern könnte?
Also ich bezweifle absolut, wenn man die Sonntage aufsperrt, dass dann nicht mehr der Online-Handel bevorzugt wird, sondern dass plötzlich die Leute am Sonntag ins Geschäft gehen. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir dort Beschäftigte haben, die auch irgendwann ein Familienleben haben. Und ich glaube, das ist auch bekannt, wenn ich mich nicht irre, sind es fast 88% Frauen, die in dem Bereich beschäftigt sind. Und ich sage einfach, ich kann mein Geld nur einmal ausgeben. Und ich glaube nicht, dass jemand von Montag bis Samstag durchgehend 20 Stunden arbeitet und nicht die Chance haben, shoppen zu gehen. Dieser eine Sonntag, wenn ich es nur kurz ausführen darf, ist ja in Gesprächen jetzt auch mit der zuständigen Gewerkschaft, mit der GPA. Und ich weiß, es gibt hier vier wichtige Parameter. Es muss der einzige bleiben. Es muss freiwillig sein sozusagen. Und es muss auch für die Beschäftigten hier einen Anreiz geben, dass das gemacht wird. Und ich glaube, das sind die wichtigen Dinge. Es kann nur diesen einen Sonntag geben. Ich glaube nicht, dass jemand jetzt sein Geld verteilt und sagt, unter der Woche gebe ich es nicht aus, ich gebe es am Sonntag aus. Das ist sicher nicht die Lösung für den Handel.
Aber Frau Präsidentin, wenn Sie sagen, die Geschäftsleute machen eh nicht mehr Geschäft, wenn man am Sonntag aufsperrt, weil dann niemand mehr Geld ausgibt, da zerbrechen Sie sich ja eigentlich den Kopf der Wirtschaftskammer, respektive der Geschäftsleute. Das ist ja deren Sache. Widerspricht es nicht einfach einer liberalen Gesellschaft, dass man sagt, ihr dürft am Sonntag nicht euren Beruf ausüben. Ihr müsst einfach zusperren. Jeder von uns darf, wenn er will, am Sonntag arbeiten. Sie auch, ein Handelsangestellter, ein Geschäftsmann.
Ich glaube, dass ich nicht vergleichbar bin. Absolut nicht mit einem Handelsangestellten. Ich habe eine Funktion, eine Position, die ich mir selbst ausgesucht habe. Und bei Beschäftigten im Handel können wir dann lange diskutieren, es muss freiwillig sein. Und ich glaube, wir kennen alle die Situation, ob es dann tatsächlich freiwillig ist. Und es gibt viele Umfragen seitens der GPA, dass die Beschäftigten, und die vertreten wir auch als Arbeiterkammer, dass die Beschäftigten diesen Sonntag nicht wollen. Und das ist mein Zugang und nicht...
Aber Frau Präsidentin, es gibt viele Berufe, es gibt Straßenbahnfahrerinnen, es gibt Ärztinnen, es gibt Krankenschwestern, es gibt... Ja, es gibt eine Unmenge an Berufen, Kellner, die auch am Sonntag arbeiten, die haben auch Familie. Das heißt ja nicht, dass die keine Familie haben. Also warum ist es da selbstverständlich? Und bei Handelsangestellten sagt man nein. Also
ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Wenn ich diesen Beruf, also einen dieser Berufe ergreife, den Sie gerade erwähnt haben, dann weiß ich ab dem Augenblick, wo ich in den Beruf einsteige, dass es eben ein Beruf ist, der 7 Tage in der Woche ist. Das weiß ich. Ich kann nicht in Gesundheitsberufe einsteigen und sagen, ich arbeite nur von Montag bis Samstag. Ich kann nicht in die Hotellerie, Gastronomie gehen und sagen, ich arbeite nur. Das geht nicht. Im Handel sind überwiegend Frauen beschäftigt, die sagen, wir wissen auch, dass die meisten nur Teilzeit beschäftigt sind. Das heißt, die wissen, ich arbeite von Montag bis Samstag. Und jetzt kommt irgendwer und sagt, jetzt arbeiten wir den Sonntag auch. Ich frage mich dann schon, was machen all die Familien dann mit ihren Kindern? Das wäre dann die nächste Frage, weil jetzt habe ich ein Ehepaar, der eine ist Koch und sie ist im Handel tätig und beide arbeiten am Sonntag. Was tun wir dann?
Ja, aber was machen die, wo der eine Krankenschwester ist und der andere Kellner, die werden sich auch irgendwas überlegen. Aber darf ich Ihnen, wir haben eine Grafik vorbereitet. Es ist ja in Österreich so ein eigenartiges Dogma, wo sehr viele unterschiedliche Bereiche eben von der Arbeiterkammer, von der Gewerkschaft bis zur katholischen Kirche absolut strikt gegen eine Sonntagsöffnung sind. Wenn wir uns jetzt in Europa das anschauen, also das ist EU 27 plus Schweiz, Großbritannien und Norwegen, dann sehen wir, dass in der Mehrheit der Länder eine Öffnung am Sonntag üblich ist. Und das sind jetzt sehr unterschiedliche Länder das sind Länder, die im ehemaligen Osten sind. Das ist Frankreich, das ist Italien, das sehr katholisch ist. Also warum ist das in Österreich ein derartiges Dogma, dass man sagt, Handelsangestellte dürfen nicht am Sonntag arbeiten?
Ich sehe überhaupt keinen Bedarf, dass sie am Sonntag arbeiten. Es geht mir darum, hier die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu schützen. Und daher bleiben wir dabei. Und wenn, dann ist es noch immer eine Diskussion auch mit der Gewerkschaft der Privatangestellten. Doch die sagen natürlich, dass es die Mehrheit der Beschäftigten, die wir vertreten natürlich. Das ist ja nicht, was ich gerne hätte. Um das geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja darum, was wollen die Beschäftigten in dem Bereich, in dieser Branche. Und da haben wir ein klares Nein.
Frau Präsidentin, Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, dass im Handel hauptsächlich Frauen tätig sind. Und ich habe mir jetzt die Gehaltsabschlüsse angeschaut. Ich meine, ich weiß, Sie sind nicht für Gehaltsabschlüsse zuständig, das macht die Gewerkschaft. Aber Sie waren lange Zeit ÖGB-Vizepräsidentin und haben, glaube ich, immer noch ein nahes Verhältnis zur Gewerkschaft. Also, und da ist es so, dass die Handelsangestellten ein Plus von 2,55% bekommen haben. Die Metaller, ein klassischer Männerberuf, von 3,55%. Also ein ganzer Prozentpunkt mehr. Und da frage ich mich schon, ich meine, wäre es nicht sinnvoll, sich da mehr hineinzuknien, weil da geht ja die Lohnschere zwischen Frauen und Männern nie zu, wenn solche Gehaltsabschlüsse abgeschlossen werden?
Keine Frage. Das ist verhandeln tun die Gewerkschaften, Sie haben es angesprochen. Und es ist auch so, wir haben nicht nur ein sehr nahes Verhältnis als Arbeiterkammer zu den Gewerkschaften, sondern ich glaube, wir stehen wirklich Seite an Seite. Aber ich möchte hier wirklich den Ball weiterwerfen. Das ist, die Verhandlungen führen die Gewerkschaften und die wissen am besten, wie man es tut und wie man durchkommt.
Gut, aber
ich glaube trotzdem, kann
ja nicht befriedigend sein für Sie.
Es ist sowieso immer die Frage, warum in unserer Gesellschaft, ich glaube, dort müssten wir ansetzen, Tätigkeiten, die an Metallen verübt wird, an Maschinen verübt wird. Ich komme aus der Metallergewerkschaft, das ist auch kein Geheimnis, dass dort die Löhne immer weitaus besser aussehen als dort, wo es um Dienstleistung geht, jetzt im Handel, aber auch in sämtlicher Dienstleistungen. Ich bin gleich bei der Elementarpädagogik, was ist uns Arbeit von Menschen an Menschen generell wert? Da gibt es viele Berufe jetzt. Und ich glaube, da müssen wir drüber nachdenken, das unterstreiche ich.
Aber das wäre doch seit 1945 die Aufgabe der Gewerkschaft und auch der Arbeiterkammer, hier was zu tun. Und offenbar geschieht es nicht, ne? Weil diese Zahlen, die ich vorgelesen habe, die sind ja erst 3 Wochen alt.
Aber Ihnen ist schon bewusst, dass es eine Verhandlung ist. Und bei einer Verhandlung gibt es Partner, die an einem Tisch sitzen. Und da streiten beide Partner sozusagen, um das Beste herauszuholen. Und ich glaube trotzdem, dass hier, man muss nicht nur auf das Plus im Gehalt schauen, das sehr wichtig ist. Es gibt auch immer gute Rahmenbedingungen. Und da gibt es auch einige, die bereits im Handel jetzt umgesetzt worden sind. Aber natürlich wünschen wir uns überall mehr, das ist keine Frage.
Ich will das Thema Handel jetzt nicht allzu lange noch. Wir haben noch so viele andere Themen, aber eins möchte ich Sie schon noch fragen. Was ist denn Ihre Alternative zu sagen, dass man den Handel in Österreich wieder stärkt und den Onlinehandel, der ja doch meistens irgendwo anders hingeht, dass man da wieder versucht, die Leute in die Geschäfte zu bringen, wenn sie wieder offen sind, wenn nicht mit großzügigeren Öffnungszeiten? Was ist denn da Ihr Programm dafür dann?
Ich weiß nicht, wenn wir nicht gerade einen Lockdown hätten, dann bin ich überzeugt, dann wären die Geschäfte voll. Ich glaube, immer vor Weihnachten erleben wir es, die Einkaufssamstage vor allem, dass die Geschäfte voll sind. Und wenn man ehrlich ist, ich bin selten unterwegs in so große Einkaufscenter, aber wenn ich einmal, weil ich dort in der Nähe wohne, einmal kurz in die Shopping City fahre, in Shopping City Süd, dann ist die immer voll. Das heißt, die Menschen gehen in die Geschäfte. Das stimmt ja gar nicht. Was wir schon hinschauen müssen, ist, man bekommt in dem einen oder anderen Geschäft, nachdem man die Lagerbestände immer reduziert, dann schon oft die Antwort, das müssen Sie online bestellen. Das ist etwas, was mir gar nicht gefällt. Das passiert aber in Wirklichkeit. Und wichtig ist für uns auf jeden Fall, dass wir, wenn wir schon online bestellen, dann zumindest bei den heimischen Betrieben. Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist ganz wichtig, denn hier geht es auch um Arbeitsplätze.
Wieder zum Nebenthema, das aber eng damit zusammenhängt. Wir haben in Europa momentan eine relativ hohe Inflationsrate, also auch in Österreich. Und das ist natürlich so, dass vor allem die Leute, die Sie vertreten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, besonders davon betroffen sind, nicht? Weil die Inflation frisst die Sparguthaben auf und vielleicht längerfristig sogar Pensionsansprüche. Müsste da die Arbeiterkammer nicht viel lauter ihre Stimme erheben und auch irgendwelche Strategien vorschlagen, was man gegen diese Inflationsentwicklung tun kann?
Ich glaube, hier gibt's, da ist einiges gesagt worden und die Inflation geht es ja darum, dass wir dann wiederum schauen, dann sind wir wieder bei den Gewerkschaften, dass wir dann auch Lohnabschlüsse machen, die eben höher sind als diese Inflationsrate, damit die Menschen sich auch alles leisten können und damit nicht alles teuer wird. Es wurde zuerst die Energiepreise angesprochen, wir erleben es ja auch, dass Wohnen immer teurer wird. Das heißt, da gibt es viele Räder, an denen wir drehen müssen und ich glaube, dass wir in allen Bereichen tätig sind und dass wir in allen Bereichen immer wieder gute Vorschläge haben, also keine Frage.
Fürchten Sie eigentlich, dass durch diese Ökosteuern, die jetzt kommen sollen nächstes Jahr, fürchten Sie, dass dadurch auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über Gebühr belastet werden? Ich meine, es soll ein Klimabonus kommen, ist es ausreichend oder?
Naja, es ist so, dass ja in vielen, die nichts davon haben, ist, wenn ich heute in einem Haus wohne, das nicht mir gehört, nämlich ich bin Mieterin dort, dann werde ich nicht entscheiden, welche Heizung dort installiert ist. Und wenn der Vermieter nicht bereit ist, hier etwas zu verändern, dann kommen die mehr zur Kasse. Und das ist das, wo wir auch schon oft aufmerksam gemacht haben, dass es hier dringend eine Entschädigung braucht. Und wir auch sagen, dass der Vermieter verantwortlich dafür ist. Und wir ja auch schon gesagt haben, dann müsste die Mehrkosten der Vermieter zahlen. Ich weiß jetzt, das ist unheimlich schwer dann abzurechnen. Aber hier muss man hinschauen, da haben Sie vollkommen recht.
Ein Bereich, den die Arbeitswelt sehr verändert hat, ist Homeoffice. Also das ist in einem gigantischen Ausmaß plötzlich möglich gewesen, wo man früher nur darüber diskutiert hat. Und da gab es ja Vorbehalte von Arbeitgebern und von Arbeitnehmern. Also die einen glauben, die Leute arbeiten zu Hause zu wenig, die anderen sagen, sie arbeiten viel mehr, weil sie eigentlich dann praktisch rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Sind die Vereinbarungen und die Gesetze, die es bisher gibt, Ihrer Meinung nach genug oder muss da noch nachgebessert werden?
Ich glaube, es ist eine gute Basis. Es sollte auch nächstes Jahr evaluiert werden. Wo sehen wir dann die Probleme, die da entstehen? Und wenn Sie angesprochen haben, die einen meinen weniger oder weniger arbeiten oder mehr, wir haben uns das angesehen und im Großen und Ganzen arbeiten die Arbeitnehmerinnen zu Hause mehr. Das hat damit was zu tun, dass man in einem Büro ab und zu in die Küche geht, sich einen Kaffee holen, dann trifft man einen Kollegen, eine Kollegin, plaudert und das ist gut so. Das ist so ein bisschen runterkommen, eine kleine Pause zwischendurch. Die passiert zu Hause selten. Das heißt, man setzt sich hin, man arbeitet, man holt sich zwar den Kaffee. Also in der Regel bin ich überzeugt, sie arbeiten mehr. Nur Homeoffice oder überwiegend Homeoffice sehen wir sehr negativ. Es geht auch darum, den Kontakt zu den Kollegen und Kolleginnen nicht zu verlieren, aber auch den Kontakt zu dem Betrieb nicht zu verlieren. Und Sie haben es vorher angesprochen, wenn wir nur mehr auf Homeoffice setzen, dann ist die Frage, wo sitzen die Personen? Sitzen die alle dann in Österreich oder auch woanders? Also ich glaube, wirklich den Bezug noch zum Unternehmen, zum Betrieb zu haben, ist unheimlich wichtig in dem Bereich. Und deswegen haben wir, das muss man kritisch betrachten, damit die Leute auch, und damit wir auch hinschauen, und das kann man ja schwer, darum war uns ja so wichtig, dass es nie einseitig geht. Es kann nicht der Arbeitnehmer einseitig machen, auch nicht der Arbeitgeber, denn niemand weiß, wie schaut mein Zuhause aus. Arbeiten die Menschen auf einem guten Schreibtisch oder am Küchentisch?
Weil Sie gesagt haben, man weiß dann nicht, wo die Leute sitzen. Wenn sie in Österreich sitzen, dann sagen Experten, ist das Homeoffice insofern manchmal sehr schwierig, weil der Festnetz-Internet-Ausbau leider sehr vernachlässigt worden ist. Also die Downloadgeschwindigkeiten sind in Österreich weit unter denen, die es sonst in Europa gibt. Und das, obwohl wir können es, glaube ich, beide nicht mehr hören, ist seit Jahren, wenn nicht schon Jahrzehnten, eine Breitbandmilliarde ankündigt. was kann da die Arbeiterkammer machen? Noch dazu, weil ja teilweise Unternehmen ja behaupten, es gibt Download-Geschwindigkeiten, die sie dann eh nie einhalten können. Ist das ein Thema für Sie?
Ich glaube, das muss anschauen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin jetzt nicht die IT-Spezialistin und habe mit Dingen, dass etwas vom Internetbetreiber her nicht funktioniert, nicht in dem Ausmaß funktioniert, nicht wirklich noch gehört, dass wir Mitglieder haben, die uns das gemeldet haben. Was wir schon erlebt haben, ist, dass jetzt in der Pandemie halt Leute zu Hause sind und der Sohn kriegt ein Internet und er muss ein teures brauchen, damit er seine Grafiken herunterladen kann, während es HTL geht. Also um das geht schon und dass es langsamer geht, muss ehrlich gestehen, natürlich müssen wir uns das anschauen und das muss ausgebaut werden, wie Sie es gesagt haben.
Noch einmal zum Homeoffice. Es gibt eine Studie der Universität Wien, wo rauskommt, dass in Lockdowns und auch Schulschließungen es hauptsächlich die Frauen waren, die erstens die Kinder betreut haben und die zweitens auch ins Homeoffice gewechselt sind. Ich meine, fürchten Sie da nicht einen frauenpolitischen Backlash sozusagen längerfristig, wenn diese Entwicklung so bleibt? Und wenn ja, und was kann man dagegen tun?
Ja, wir machen auch immer wieder darauf aufmerksam, weil wir sagen ganz offen und ehrlich, die Frauen haben uns auch durch die Krise geführt. Ich habe es vorhin gesagt, es sind 88% im Handel beschäftigt. Wir schauen, wer ist im Gesundheitsbereich beschäftigt, sind die Frauen. Und jene Frauen, die in die Büros waren, haben die Doppel- und Dreifachbelastung gehabt. Warum? Erstens waren sie im Homeoffice, haben nebenbei noch Distance Learning gemacht mit ihren Kindern. Und wir haben auch aus vielen Untersuchungen auch festgestellt, wenn man dann schon zu Hause ist, dann steht man auch öfters in der Küche. Mhm. Das heißt, man schupft dann auch und spielt Köchin gleichzeitig. Und dass wir da Rückschritte machen, darauf machen wir aufmerksam. Das fürchte ich auch, das ist vollkommen richtig. Wir erleben leider, weil wir gerade vom Homeoffice gesprochen haben, wenn es zu Hause schon ein Büro gibt und beide Partner, Partnerin sind im Homeoffice, dann ist es überwiegend, leider fast in ganz großen Bereichen so üblich, dass die Männer im Büro sitzen, während die Frauen dann tatsächlich am Küchentisch arbeiten und sich um Kinder kümmern. Also diesen Rückschritt, ich glaube, diese Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern, die wir auch vor der Pandemie schon gekannt haben, die hat uns die Pandemie jetzt mit einem Brennglas noch einmal vor Augen geführt. Und das ist das, wo wir auch hinschauen müssen. In Schule, wenn Klasse schließt, wenn Kinder krank werden, sind es noch immer die Frauen, die sich diese Zeit nehmen, um sich um die Kinder zu kümmern.
Haben Sie auch die Sorge, dass durch dieses Homeoffice überhaupt die Unterscheidung zwischen Arbeit und Freizeit sozusagen völlig verloren geht? Nicht, dass dann noch um Mitternacht der Laptop am Küchentisch oder sonst wo steht und dann macht man noch geschwind eine E-Mail und so weiter. Das wäre eine Errungenschaft der Gewerkschaft, die dann verloren geht, wenn das wirklich so ist.
Sie haben vollkommen recht. Ich mache mir aber schon länger Sorge, auch schon vor der Pandemie, nämlich dass generell diese Grenze, die wir mal hatten, würde ich mal sagen, nicht ich in meinem Job, Sie wahrscheinlich auch nicht, aber sonst im Normalfall, die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwindet. Ich habe es erlebt bei vielen Betriebsbesuchen, wo dann die Mitarbeiterinnen mit dem Laptop, mit dem iPad, was immer es auch gibt heute schon an digitalen Unterstützungen, in der Mittagspause während des Schnitzelessen nebenbei arbeiten. Das heißt, die Pause wird nicht eingehalten. Wir erleben es, dass am Abend ein Anruf gibt und das war früher auch in Führungsebenen wahrscheinlich nichts Seltenes. Aber es wird auch die Handelsangestellte angerufen, weil im Lager was gesucht wird und nicht gefunden wird. Das verschwindet schon lange und Homeoffice hilft natürlich, dass noch intensiver wird. Denn wenn ich dann erlebe, dass halt manche meinen, ich arbeite, also in der Früh bringe ich meine Kinder schnell in die Schule, dann arbeite ich 4-5 Stunden, dann hole ich sie wieder, verbringe den Nachmittag und setze mich am Abend wieder hin. Ich glaube, das geht auf die Gesundheit unserer Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und da müssen wir hinschauen.
Das könnten wir sicher noch sehr lange diskutieren, aber kommen wir zu einem besonders heiklen Thema, das derzeit diskutiert wird infolge von Corona, der Impfpflicht. Bis vor einer Woche haben sich viele, glaube ich, nicht denken können, auch in politischen Parteien, dass es wirklich dazu kommt. Man hat sich eigentlich noch dagegen ausgesprochen, plötzlich steht sie vor der Tür. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich glaube, ich habe es vorhin eingangs schon einmal erwähnt. Es ist so, dass heute auch seitens der Bundesregierung vieles verabsäumt worden ist. Wir sind jetzt an einem Ziel angekommen, wo wir schon sehen, dass unsere Intensivstationen voll sind. Ich kriege ganz viele Mails und das ist schon, mir kriegt die Gänsehaut, wenn man dann hört, dass ein Beispiel bei einer Frau, das Gewebe abstirbt am Fuß, sie jetzt schon zweimal die OP verschoben wurde und ihr wurde dann mitgeteilt, wenn sie nicht bald operiert wird und es wird noch länger verschoben, dann muss sie sich damit abfinden, dass der Fuß abgenommen wird. Das ist die eine Geschichte. Ich glaube, alle haben wir Anfang der Woche mitbekommen, dass ein junger Mann vor dem OP sozusagen abgelehnt worden ist, die OP wieder verschoben hat, er ist krebskrank, das dritte Kind wird erwartet, er weiß nicht, ob er das erleben kann. Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo es einfach nicht mehr anders geht.
Also es ist alternativlos.
Ich wüsste die Alternative nicht. Ich sage es nochmal, es ist verabsäumt worden. Es gibt jetzt Anreize. Ich würde mir wünschen, dass es anders geht. Ich bin nicht die, die gern Druck ausübt, weil ich überzeugt bin, dass der Druck zu nichts bringt. Aber wir sind jetzt vor der Alternative. Und hier vielleicht auch der Appell an alle Zuseher und Zuseherinnen. Das wäre für mich ganz, ganz wichtig. Bitte gehen Sie impfen. Gehen Sie impfen. Schauen Sie, dass wir die Intensivstationen sozusagen wieder in den Regelbetrieb kriegen. Sorgen wir um die Beschäftigten, die dort beschäftigt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage es auch dazu an alle anderen Betriebe, denn auch in den Betrieben geht es schon zu. Und hören wir auf mit der Spaltung in dieser Gesellschaft.
Sie sind ja die oberste Interessenvertreterin der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Was soll denn geschehen, wenn ein Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin, vielleicht eine Krankenschwester, sich nicht impfen lässt? Soll der dann entlassen werden? Und wenn ja, würden Sie dann für sie kämpfen oder würden Sie sagen, selber schuld?
Ich glaube, wenn man von der heutigen Situation ausgeht, dann haben wir die Situation, eine Entlassung wird nicht gehen, aber eine Kündigung ist laut unserem Arbeitsrecht immer möglich. Es gibt eine Kündigung, die ich nicht begründen muss. Das ist leider so bei uns. Daher kann man hier wenig tun. Was im Gesetz dann steht, das gemacht wird, kann ich aus heutiger Sicht noch nicht beurteilen. Ich kenne es nicht. Für mich ist es nur wichtig, wenn ein Gesetz kommt, dann muss es auf breite Beine gestellt werden und es muss wirklich eine gute Begutachtungsfrist geben, dass wir genau drauf schauen, wie wirkt es, wie trifft es die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Das ist, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch keine Ahnung, sind nur finanzielle Sanktionen drinnen, sind auch Sanktionen drin, wenn es den Arbeitsplatz betrifft. Im Moment kenne ich es nicht und wir werden auf jeden Fall dann ein Auge drauf werfen.
Aber weil Sie das jetzt angesprochen haben, Kündigungen, und prinzipiell gesagt haben, naja, es geht nicht anders. Ganz so einhellig ist die Meinung in der Arbeiterkammer ja offenbar nicht. Der steirische Arbeiterkammerpräsident Josef Bessel hat gesagt, also er will keine Zwangsimpfungen, er will ein klügeres Vorgehen. Der oberösterreichische AK-Chef Kaliau hat gemeint, die Arbeiterkammer wird alle verteidigen, die gekündigt werden, die nicht geimpft sind. Ja. Das widerspricht sich doch.
Nein, also der Herr, unser Präsident in Oberösterreich hat vollkommen recht. Natürlich kommen unsere Mitglieder, wenn sie gekündigt werden. Wir schauen uns das an. Ich habe nur angemerkt, es ist nur sehr schwer, gegen eine Kündigung vorzugehen, wenn es keinen Tatbestand gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob man dann beweisen kann, dass man nur aus diesem Grund gekündigt wird. Und dass ein Arbeitgeber nicht beurteilen muss, warum ich jemand kündige, das ist halt so. Also vertreten, und das war die eine Sache. Und das andere ist, ich glaube, es kann man differenzierter sehen. Niemand von uns, glaube ich, wollte es, ich habe es vorhin auch schon gesagt, es geht mit Druck selten etwas. Es wäre besser, wenn Anreize geschafft worden wären, müsste man in Wirklichkeit sagen. Die Frage ist nur, jetzt geht es einfach nicht mehr.
Also das ist eigentlich ein grundsätzliches Ja zur Impfpflicht von Ihrer Seite.
Wenn nicht vorher jemand andere Ideen hat, ich sage es noch einmal, es ist so der letzte Schritt, aber natürlich, wenn ich mir ansehe, was tatsächlich jetzt passiert, dass Ärzte entscheiden müssen, wer wird behandelt, wer nicht. Wenn ich erlebe, dass Kinder, die Herzprobleme haben, nicht mehr operiert werden und hier keine Solidarität ist, dann muss ich sagen, dann muss man sozusagen die letzte Schraube noch nehmen. Und noch einmal, wir werden dann anschauen, wie das überhaupt aufgesetzt ist und wie es auf die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist. Aber es gibt keine Alternative. Ich sehe sie nicht.
Mhm. Aber weil Sie gesagt haben, eine Kündigung, da muss man nicht immer begründen. Und das ist dann nicht in Zusammenhang mit geimpft oder nicht geimpft. Aber etliche Juristen, die Wirtschaftskammer und viele Unternehmen argumentieren genau so, dass sie auch wegen einer Nichtimpfung auch kündigen können und argumentieren mit der Fürsorgepflicht und Treuepflicht, die sie für die anderen Mitarbeiter haben. Also dass sie praktisch darauf schauen müssen, dass die Menschen nicht angesteckt werden am Arbeitsplatz. Wie sehen Sie das?
Es ist immer sehr spannend, dass wir genau über das Thema sehr häufig wo diskutieren, aber wir in der Arbeiterkammer kaum bis gar keine Fälle haben, wo jetzt aus heutiger Sicht Mitarbeiter gekündigt worden sind. Das ist die eine Seite. Eine Fürsorgepflicht hat der Arbeitgeber, keine Frage. Aber die Fürsorgepflicht heißt aber auch, ich muss dafür sorgen, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihre Arbeit verrichten können. Und da gibt es in vielen Bereichen Möglichkeiten, dass jemand ein Einzelbüro bekommt, dass jemand, kennen wir alle, Plexiglas bekommt. Also ich glaube, es gibt zuerst andere Schritte, um auch hier die Fürsorgepflicht einhalten zu können.
Also das sehen Sie nicht als Argument, um im Fall des Falles, dass nicht geimpfte Personen gekündigt werden können. Also das würden Sie nicht so sehen.
Ich sage es ehrlich, ich bin weder eine Juristin, noch bin ich das Gericht. Okay. Das müsste man dann vor Gericht ausfechten und schauen, was rauskommt. Ich möchte nicht, dass jemand aus diesem Grund gekündigt wird, sage ich gleich dazu, sondern es geht darum, wie überzeugen wir die Menschen einfach, dass sie diesen Schritt wagen. Und ich glaube, das wäre viel wichtiger, zu überzeugen, wenn man sich impfen lässt, dann kann, ich sage es auch dazu, wo wir zuerst auch gehört haben, dann wird man nicht mehr krank. Wir wissen mittlerweile, das stimmt nicht mehr. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass überwiegend die Fälle, wo man, wenn man geimpft ist, krank wird, dann eigentlich es mit leichten Symptomen ist. Und das ist mein Appell. Man sollte sich bitte impfen lassen, damit wir aufhören, auf Geimpfte, auf Ungeimpfte loszugehen, dass wir erleben, dass Familien gespalten werden, dass wir erleben, dass in Betriebe Betriebsräte sich nicht mehr zu helfen wissen, weil Mitarbeiterinnen sagen, mit dem setze ich mich nicht mehr an einem Tisch und mit dem will ich schon gar nichts zu tun haben. Ich glaube, da müssen wir hinschauen. Wie schaffen wir es, dass wir wieder alle an einem Strang ziehen?
Es wird ja verschiedentlich auch die Forderung erhoben, die Tests kostenpflichtig zu machen, vor allem für Ungeimpfte, weil das möglicherweise auch die Impfbereitschaft erhöhen würde. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag?
Das ist wieder so etwas. Ich möchte Anreize, damit die Menschen impfen gehen und sie nicht bestrafen, wenn sie es nicht tun. Und das mit den Tests ist ja auch sehr spannend. Ich wohne in Wien, da geht das relativ einfach. Aber wir haben es erlebt, ich habe mit vielen meiner Präsidenten diskutiert, die schon verzweifelt waren, weil Beschäftigte keine Ahnung hatten, wo sie sich überhaupt testen lassen können. Und das gab es ja auch die unterschiedlichen Ideen von Verordnungen mit 3-Tests, mit PCR, also 3G-PCR-Tests, die man in vielen Regionen, in manchen Bundesländern gar nicht machen kann. Jetzt gibt es wieder die Möglichkeit mit Antigen-Test, aber auch da muss ich ja eine Möglichkeit haben, wo geht es. Und ich glaube, auch hier ist vieles verabsäumt worden, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, ich kann testen gehen. Und ich erlebe Leute, die sagen, ich muss 40 Kilometer fahren zu einem Test. Und wir wissen jetzt, auch wenn die Tests ausgebaut werden, haben wir ein nächstes Problem. Die Labor schaffen sozusagen die Anzahl der Tests nicht. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, da ist viel zu tun. Zuerst machen wir das einmal und dann. Wir tun immer zuerst, überlegen Sanktionen. Ich sage es nur einmal. Schauen wir, wir haben noch Zeit, mit Anreizen die Menschen zu überzeugen, dass es hier wichtig ist. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sich gegen Zecken impfen lassen und finden das ganz selbstverständlich. Und viele andere Impfungen passieren. Ich glaube, man muss ihnen die Angst nehmen, dass bei dieser Impfung natürlich immer Symptome auftauchen oder Reaktionen, die nicht angenehm sind. Leider schaffen es auch die Medien immer wieder, das Negative in den Vordergrund zu stellen, statt das Positive. Ein Satz vielleicht noch dazu. Wir haben erlebt, am Samstag sind, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gezählt, 35.000, 40.000 Menschen auf der Straße gewesen. Das war in allen Medien, das war in allen Zeitungen. Am gleichen Tag sind 90.000 Impfen gegangen. Das hat man nirgends gelesen. Ja. Und ich glaube, das ist es. Gehen wir doch auch mit den Medien positiver nach außen, zeigen wir auf, was positiv ist und gehen wir auf die zu, die die Ängste haben. Das fehlt mir die ganze Zeit. Wir diskutieren immer Sanktionen. Soll der was zahlen? Soll der was zahlen? Nein. Überzeugen wir die Menschen, dass es für die Gesellschaft wichtig ist, für sich selbst, fürs Umfeld.
Obwohl ich schon sagen muss, also ganz einstellen werden wir die Berichterstattung über die Demonstrationen auch nicht können, weil wir haben auch so eine Informationspflicht.
Schon, aber parallel dazu auch das Positive. Ich glaube, ich schlage die Zeitung
steht
auf.
In der und, Zeitung. Ich weiß nicht, was Sie lesen.
Ich habe heute Zeitung gelesen und könnte jetzt vieles erzählen. Aber ich verstehe schon, dass das natürlich immer lukrativ ist, so etwas zu berichten. Ja? Aber mir wäre auch wichtig, das Positive und auch die positiven Beispiele. Es war gestern der Bürgeranwalt, wo ich zugeschaut habe, wo klar war, ein Ehepaar, das erkrankt ist, hat 4 Tage leichte Symptome gehabt. Also sowas gehört in die Öffentlichkeit. Zu sagen, fürchtet euch nicht von dieser Impfung. Aber ich glaube, alle wissen wir, alle Experten sagen das. Der Universitätsprofessor Nowotny sagt es. Wir kommen aus der Pandemie nicht raus, wenn wir die Impfquote nicht steigern. Darum habe ich wahrscheinlich so einen Appell und so ein Ding. Gehen wir positiv auf diese Menschen zu, bitte.
Also wir leben ja vor allem auch, was Corona betrifft, nicht auf einer Insel. Und wir sehen ja, dass die Mutationen eigentlich nur aufgehalten werden können für eine kurze Zeit und dass die im Endeffekt dann ja immer wieder gekommen sind. Deswegen kann man ja auch schauen, was andere Länder machen. Und es gibt natürlich nicht nur bei uns Diskussionen über die Impfpflicht. Bei uns gibt es vergleichsweise wenig Impfungen zu manch anderen Ländern. Aber es gibt auch andere Ideen. Also in den USA zum Beispiel hat Präsident Biden gesagt, Staatsaufträge nur noch für Firmen mit geimpften Mitarbeitern. Ist sowas für Sie auch vorstellbar?
Nein, aber das sind ja vorstellbar. Die Frage ist, wenn ich nur geimpfte Mitarbeiter habe, dann ist ja die Frage, wie schaffe ich es als Unternehmen, dass meine Mitarbeiter alle geimpft sind? Das ist die eine Frage. Bei uns kaum möglich, denn es kann kein Arbeitgeber von seinen Mitarbeitern verlangen, dass sie alle 2G haben. Das ist nicht da, weil das gibt auch die Verordnung nicht her. Daher brauche ich darüber nicht nachdenken.
Gehen wir vielleicht noch, weil Sie gesagt haben, es ist alles so negativ, aber gehen wir mal zumindest zu einem anderen Thema, das leider auch nicht unbedingt positiv ist, aber das zumindest jetzt nicht vorrangig nur mit Corona zu tun hat, nämlich die Pflege. Wir diskutieren seit fast 15, Jahrzehnten, ja. hat man den Eindruck, über eine Reform. Das Problem wird immer größer. Es betrifft im Endeffekt ja fast jeden. Entweder wird jemand selbst pflegebedürftig oder er hat zu pflegende Angehörige. Also es ist etwas, was doch die breite Masse der Bevölkerung betrifft. Und trotzdem kommt es eigentlich außer kleinen Reformen zu keiner großen Veränderung. Warum?
Eine gute Frage. Ich glaube, seit 15 Jahren versuchen wir hier wirklich ganz stark, und wir diskutieren sicher schon länger. Wir wissen aber in den letzten Jahren schon, dass die Lebenserwartung der Menschen steigt. Und wir wollen alle mindestens 90 werden. Aber die Situation ist heute, schaffen wir das alle gesund bis dorthin. Daher brauchen wir mehr Menschen in der Pflege. Und daher begrüße ich es, dass zumindest jetzt am Freitag ein Gipfel stattgefunden hat mit dem Herrn Bundesminister, um hier tatsächlich zu sagen, wir starten im Jänner. Ich hoffe nur, wir tun es wirklich. Denn Sie haben es richtig angesprochen, es wird sehr viel darüber gesprochen, aber wir kommen dabei nicht ins Tun. Und es ist jetzt die Pandemie, wo ohnehin gerade in dem Bereich alle am Limit sind. Und wir erleben es, das erleben wir schon in der Arbeiterkammer, dass es nicht nur eine ist, sondern leider werden es immer mehr, die ihren Job aufgeben in dem Bereich, weil sie sagen, sie können nicht mehr, sie wollen nicht mehr. Das heißt, dort müssen wir hinschauen und auch ein Bereich, wo wir einfach mehr Personal brauchen. Wir diskutieren mehr Einkommen, bessere Arbeitsbedingungen. Aber ich habe jetzt unlängst mit jemandem gesprochen und die sagen, ja, mehr Einkommen wäre schon toll, aber Geld pflegt nicht. Das heißt, wir brauchen hier mehr Personal, das ist ganz, ganz wichtig.
Wir brauchen mehr Personal, aber wir brauchen sicher auch mehr Geld, logisch. Und wir müssen wahrscheinlich das Personal dann doch auch besser zahlen. Richtig. Das führt natürlich zur Frage der Finanzierung. Wie soll das finanziert werden? Über die bestehende Krankenversicherung? Soll eine eigene Pflegeversicherung kommen? Soll irgendein Fonds eingerichtet werden? Was haben Sie da für Vorstellungen?
Ich glaube, dass wir in dem Land, also wir als Arbeiterkammer schon lange auch darüber diskutieren, warum wir es auch jetzt bei der Steuerreform nicht geschafft haben, ernsthaft über eine Vermögensteuer zu diskutieren. Und jetzt in der Pandemie wäre es einmal Zeit, dass man eine befristete zumindest einsetzt. Und es gibt auch viele, Millionäre, die sagen, ja, warum auch nicht. Ja? Es sind wenige, aber es gibt welche. Ja? Und ich glaube, das wäre auch etwas hier anzusetzen. Wenn wir hier kurzfristig ansetzen, haben wir uns das angesehen, dann geht es darum, wenn jemand mehr als eine Million hat und 10 Millionen, eine Milliarde, also diese 100 Millionen, dann würden da etliche Milliarden rauskommen. Und das würde alles nur 1% in unserer Gesellschaft betreffen. Und da wäre dann Geld vorhanden, um das auch dort zu investieren. Aber ich sage es gleich dazu, mehr Geld heißt aber mehr Menschen. Und wenn ich mehr Personal brauche, muss ich schauen, wie kann ich sie dorthin qualifizieren. Und was schon schwierig ist, in manchen, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, in den Beruf einzusteigen. Und die meisten Möglichkeiten heißen aber, ich muss mir die Ausbildung selbst bezahlen. Da müssen wir auch hinschauen.
Aber wenn Sie sagen, es ist nur 1% der Bevölkerung von der Vermögensteuer betroffen, Sie wollen aber mehrere Milliarden lukrieren, also da frage ich mich schon, wo wollen Sie das Geld hernehmen? Wollen Sie die den Herrn Mateschitz enteignen oder wie soll das ausschauen?
Das ist immer diese Dramatik, die wollen wir nicht, weil wenn wir sagen, ob einer Million, ob 100 Millionen, dann bedeutet das, jemand hat 100 Millionen und danach, was drüber ist. Und da sagen wir, da setzen wir an. Und in anderen Ländern gibt es eine Vermögensteuer.
Sie wollen bei 100 Millionen erst ansetzen oder schon früher?
Na, früher. Es gibt dann, wenn man es befristet macht, gibt es einen Stufenplan, wo das ganz genau drinnen ist. Und ich glaube, da müssen wir hingehen. Wir haben gesagt, Vermögensabgabe der Höhe nach gestaffelt, 2% pro Jahr für Vermögen über 10 Millionen. Das heißt, was drüber ist, das kommt auch immer falsch. Wir wollen nicht die 10 Millionen besteuern, sondern was drüber ist, 3% für Vermögen über 100 Millionen und 4% über eine Milliarde. Und das befristet würde mindestens 7 Milliarden bringen. Befristet. Dann können wir über eine dauerhafte Millionärsabgabe reden. Das würde ein bisschen länger
aber dauern. Das heißt, auf den Punkt gebracht, Sie würden so quasi die Pflegereform oder das Pflegeproblem allein über eine Millionärsabgabe lösen wollen oder haben Sie noch eine andere Idee dazu?
Ich glaube, man muss generell hinschauen, das ist schon richtig, das alleine wird es nicht machen, da braucht man schon mehr. Aber wir haben schon öfters gesagt, wenn wir diskutieren, Elementarpädagogik. Es geht immer darum, ob das Geld vorhanden ist. Ich glaube, Geld ist genug in dem Land vorhanden. Wir müssen uns anschauen, wie es es verteilt. Und ich bin davon überzeugt, es ist finanzierbar. Man muss es nur einmal angehen. Davon bin ich überzeugt.
Aber wird man allalong nicht auch eine Lösung brauchen, dass man sagt, man spart so quasi sein Leben lang auch an, nicht nur jetzt für eine Pension, sondern auch für eine potenzielle Pflege? Da gibt es ja etliche Modelle, wo man sich das überlegt, wo man eben entweder so eine Pflegeversicherung hat, das in den Bereich der Sozialversicherung ansiedelt. Oder gibt ja etliche Modelle.
Man muss sich die Modelle ansehen. Wir sind jetzt nicht die, die sagen, wir sind gegen alle Modelle. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir die im Detail noch nicht angesehen. Aber natürlich braucht es hier finanzielle Unterstützung. Aber ich glaube, es ist wichtiger, hier finanzielle Unterstützung zu sorgen, damit Menschen gut gepflegt werden, als wenn die Menschen dann krank werden und ohnehin dann finanziell auch wieder so der Allgemeinheit zulasten kommt. Da müssen wir hinschauen.
Aber hat die Arbeiterkammer in dem Pflegebereich nicht auch Fehler begangen? Ich meine, man hat viel zu lange zugeschaut, wie das mit diesen 24-Stunden-Pflegerinnen passiert. Nicht? Ich meine, die waren völlig rechtlos. Und ich meine, kein normaler Arbeitnehmer, keine normale Arbeitnehmerin hätte unter diesen Voraussetzungen gearbeitet. Und da habe ich von der Arbeiterkammer relativ wenig gehört in den letzten Jahrzehnten zu diesem Problem.
Es ist ein Problem, da haben Sie vollkommen recht. Wahrscheinlich, wir haben da schon uns immer wieder angeschaut. Und wie geht's? Es ist nur so, dass die meisten ja selbstständig waren und die Selbstständigen
ja, aber sind das ist ja Schmäh in Wahrheit.
Nicht? Ja, schon. Und darum haben wir immer aufmerksam gemacht, dass es hier Angestellte sein müssen, dass es hier Rechte und Pflichten gibt. Und vor allem geht es uns auch um die Bezahlung, ist vollkommen richtig. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, früher hat man immer gesagt, na ja, die sind jetzt nicht so wichtig in unserer Gesellschaft. Aber bei dem ersten Lockdown waren es die ersten, wo man gesehen hat, wie wichtig sie sind. Und gerade da müssen wir hinsehen.
Aber genau jetzt gibt es eben nicht mehr so viele, die aus dem früheren Osten kommen. Jetzt gibt es wirklich schon einen Pflegenotstand. Ja. Es gibt viele Leute, die keine 24-Stunden-Pflege mehr bekommen oder nur noch schwer bekommen. Es gibt immer weniger Menschen, die bereit sind, um dieses Geld zu arbeiten. Also da hat man einfach wirklich sehr lange zugewartet und nichts getan.
Sie haben es aber eingangs erwähnt, wir diskutieren das schon sehr lange, wir machen immer wieder auf diesen Notstand aufmerksam, nur wir alleine können es nicht tun und wir haben ja auch gemeinsam mit den zuständigen Gewerkschaften, es sind ja mehrere Gewerkschaften, die genau dort ihre Mitglieder vertreten, ihre Beschäftigten vertreten, immer wieder gesagt, wir brauchen diesen Pflegegipfel. Und ganz ehrlich, wir haben eine Pressekonferenz mit dem Bundesminister Mückstein gehabt im Juni und dort hat er gesagt, jetzt kommt der Pflegegipfel, jetzt haben wir aber November.
Frau Präsidentin, ich weiß nicht, wie viele Pflegegipfel mir schon angekündigt worden sind und Sie haben jetzt gesagt, es ist schön, dass es einen runden Tisch am Freitag gegeben hat, aber jetzt wird angekündigt, es soll im Jänner dann einen Reformfahrplan geben. Naja, eigentlich würde man annehmen, dass nach 15 Jahren es endlich Reformen gibt und keinen Fahrplan, wie man irgendwann einmal dann vielleicht eine Reform umsetzt.
Ich habe es aber gesagt. Was mich ärgert ist, dass wir ständig irgendwo sich treffen, zusammensetzen, alle Forderungen auf den Tisch bringen, die Expertisen der Arbeiterkammer, der Gewerkschaften auf den Tisch legen und dann diskutieren wir weiter. Was ich mir wünsche, dass wir viel schneller ins Tun kommen. Da haben Sie vollkommen recht.
Ich möchte nicht sozusagen 5 vor 12 ein neues Fass aufmachen, aber wenn Sie gesagt haben, Frau Präsidentin, wir wollen alle 90 Jahre werden, ja, stimmt.
Ich habe es vor.
Ja, ich habe es auch vor, aber die Pensionsversicherung hat vielleicht was dagegen. Na, meine Frage ist, die neuesten Budgetprognosen sagen wirklich ein rasantes Ansteigen der Pensionszuschüsse voraus, die der Staat leisten muss. Glauben Sie wirklich, dass die Pensionen langfristig finanzierbar sind, wenn wir alle 90 werden oder mit 60 Jahren in Pension? Wie soll sich das ausgehen?
Das System ist genauso aufgebaut, dass wir das immer wieder diskutieren. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir diskutieren, kann man uns die Pensionen dann irgendwann noch leisten. Ich finde das auch sehr negativ. Das ist kein gutes Bild auch für unsere Jugend. Ich bin überzeugt, dass wir uns auch die Pensionen in etlichen Jahren leisten können. Ja, keine Frage.
Darf ich mal unterbrechen, Frau
Präsidentin? Wenn man sich die letzten Jahre ansieht, ich weiß nicht, ob Sie das gemacht haben, aber bei den letzten Jahren, wenn man sich das ansieht, ist das nicht wirklich gestiegen. Das ist ja kaum merkbar, dass es gestiegen wird, der Anteil.
Um etliche Milliarden ist es gestiegen.
Ja, aber das ist ja im Gesamtbetrag, wie viel Prozent sind das?
Ja, Sie rechnen immer, gering. Sie rechnen immer mit einem massiven Wirtschaftswachstum und das wird dann schon die Pensionen finanzieren. Aber das muss ja nicht immer so sein. Ich meine, wenn ich mir jetzt gerade auch die Pandemie anschaue und die Wirtschaftsentwicklung in der Pandemie.
Aber die Diskussion führen wir immer. Wird es dann so werden? Die letzten Jahre haben uns gezeigt, es ist kein Problem. Und wenn man schaut im ASVG-Bereich, was der Anteil ist des Bundes, des Staates, und dann schaut man sich die anderen Pensionen an, dann wissen wir schon, dass wir zu einem ganz großen Anteil die Beschäftigten sich ihre Pensionen selbst finanzieren.
Also keinen Handlungsbedarf?
Ich sehe hier keinen Handlungsbedarf. Im Gegenteil, ich sehe einen Handlungsbedarf. Wie schaffen wir es, dass Menschen überhaupt so lange im Arbeitsprozess bleiben? Da wäre genug zu tun, gerade in der Pandemie. Wie schaffen wir Ältere wieder zurück im Arbeitsprozess? Beziehungsweise wie können wir hier dafür sorgen, die Altersteilzeit zu verändern, Übergangsgeld zu machen? Da gibt es viel zu tun, damit Menschen so lange im Prozess bleiben. Und wir wissen, die Frauenpensionen, der Antrittsalter der Frauen wird steigen jetzt. Das ist ja so beschlossen worden. Und ganz ehrlich, nur jede zweite Frau geht tatsächlich vom Erwerbsleben in die Pension. Das sind Dinge, wo wir ansetzen müssen, damit die Leute weiterhin auch für ihre Pension einzahlen, dann fürchte ich mich nicht, dass sie lesbar ist, auch in Zukunft.
Also das Thema wäre ja etwas, das wir sicher auch noch eine ganze Stunde diskutieren können. Wir sind nur leider schon ziemlich am Schluss unserer Zeit. Ich will Sie aber jetzt wirklich noch was Positives zum Schluss fragen, damit wir nicht nur mit all den negativen Horrorprognosen enden. Es wird auch dieser Lockdown zu Ende gehen, hoffen wir. Auf was freuen Sie sich denn da dann ganz speziell, Sie persönlich? Auf Theater, aufs Kino, auf Ihr Wirtshaus ums Eck, auf Freunde treffen?
Auf Familie treffen, nämlich mit gutem Gewissen in größeren Rahmen, was ich jetzt versuche eben nicht zu tun. Aber das stimmt schon. Leider habe ich zwei Theaterkarten, hätte ich in dieser Zeit, die ich jetzt nicht konsumieren kann. Und ganz ehrlich, ich würde mich freuen, auch wieder ein Rapid-Match live zu sehen und nicht über den Fernseher.
Okay. Vielen Dank, Frau Präsidentin, für die kurzweilige Stunde. Sie war schnell vorbei. Herr Koller, auch vielen Dank fürs Fragestellen. Gerne.